Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Automation ist nicht für faule Menschen, sie ist für Menschen, die den ROI sehen wollen. Das hat der gute Neil Patel gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute der noch viel mehr geschätzte Martin Philipp, seines Zeichens Geschäftsführer von SC Network. Wenn du das nicht kennst, das ist die Firma, die hinter dem Marketing-Automation-Tool Evalanche steckt. Und mit Martin spreche ich heute darüber, wie du Marketing-Automation bei dir an die Startlinie bringen kannst und was es dir als Unternehmen bringt, wenn du es richtig erfolgreich durchführst. So, lieber Martin, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Lieber Robin, vielen Dank für die Einladung.
So, Martin, wir reden über Marketing Automation. Das ist ja ein Thema, das beschäftigt dich ja schon auch ziemlich lange. Du hast ja, glaube ich, eine illustre Anzahl an Projekten da auch an die Startlinie gebracht. Meine Einstiegsfrage, was ist so der größte Feind eigentlich im Unternehmen, wenn du das an die Startlinie bringen willst? Ist es Angst vor der Materie? Ist es technisches Nichtwissen? Ist es der mangelnde Wille in der Organisation? Woran scheitern Marketing-Automation-Projekte?
Was man sehen kann und immer wieder liest, ja, auch aus verschiedensten Studien, ja, was so die Gründe sind, und ich glaube, ich kann mir das umdrehen, was sind denn die Gründe dafür von Unternehmen, die das erfolgreich schon machen? Und das sind eigentlich im Wesentlichen immer zwei. Ja. Das ist auf der einen Seite, ist es, diese Innovation wird vom Management getragen, ja, und vom Fachbereich getrieben. Und ich glaube, das ist mit ein ganz wichtiger Aspekt, damit Marketing Automation sich wirklich entfalten kann. Und es ist dann schon so, dass wenn die Unternehmen sich dann damit wirklich beschäftigen und auseinandersetzen, ja, merkt man, okay, das Marketing Automation hat schon eine wirklich große Komplexität. Und es ist nicht jetzt, ja, auch wenn es irgendwie, dass der Name suggeriert, Marketing und Automation, das ist eben dann auf einmal nicht nur ein Marketing-Thema. Und es ist nicht automatisch, dass das läuft, sondern es werden wir ja auch drüber im Podcast auch nochmal reden, was es dann alles braucht, um das erfolgreich an den Start zu bringen. Aber man realisiert dann sehr schnell, okay, Marketing Automation hat jetzt nicht nur was mit Software zu tun oder mit Systemen und Prozessen, sondern es ist schon auch mittlerweile eine digitale Strategie. Ja, zum Teil wird ja schon darüber gesprochen, es ist sogar ein Go-to-Market-Modell. Ja, was immer relevanter wird.
Das sind ganz, ganz wichtige Punkte direkt mit drin gewesen. Du hast gerade nämlich halt eben auch so das Thema Management mit angesprochen. Und das ist auch aus meiner Erfahrung, so diese Komplexität wird oft unterschätzt. So, ich hatte einmal ein Gespräch, erinnere ich mich noch dran, da ging es darum, ja, so, wir wollen Marketing Automation einführen. So, okay, geile Idee. So, ja, habt ihr Content? So, hä, wieso, das macht doch die Automation. So, falsch verstanden, es ist kein Softwareprojekt, was dann alles automatisiert, sondern es ist halt, wie du sagst, auch ein Teil der Go-to-Market-Strategie im Endeffekt, wo ganz viele Bereiche auch mit reinfließen. Und da, wir brauchen das, sag ich mal, die Rückendeckung oder das Vorantreiben durch das Management. So, und wenn wir jetzt hier auch Head of Marketings oder C-Level zuhören, die jetzt sagen, okay, warum sollte ich jetzt da rein investieren? Wie pitchst du das Thema denn eigentlich bei solchen Menschen?
Also bei einem Pitch hilft ja immer, sagen wir mal, auch in drei Punkten zu denken, ja, sogar ein Dreiklang. Und dieser Dreiklang bei Pitches, also bei, man sagt, das ist ein Elevator-Pitch, ja, also wo man wirklich in 2-3 Minuten mal kurz auf den Punkt bringt, okay, wozu braucht es Marketing-Automation? Was ist es und wie wird es umgesetzt? Und dieser Dreiklang, wozu, wie, was, hilft da. Also wozu ist es, es baut sehr starke emotionale Beziehungen auf, ja, durch eine personalisierte Kommunikation, und zwar dort, wo sich die Kunden befinden. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil ja human feel first and think second. Ja, also, und durch diese starke emotionale Verbindung habe ich einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich kaufe, habe eine viel stärkere Kundenbindung und ich verzeihe auch einer Marke eher Fehler. Und das ist enorm wichtig für Erfolg. Also das ist erstmal das Wozu zu transportieren. Und dann kommt dieses Was. Okay, was macht das Produkt aus? Ja, gewisse USPs, ja, also 3 Highlights und auch gewisse, schlussendlich auch 3 Referenzen als Beispiele bis hin zu, was sind denn auch so die life-changing Impact? Also welcher Nutzen habe ich auch? Welchen Wert habe ich? Also welchen Wert kann ich darüber erzielen? Also wenn ich weiß, wo steht das Unternehmen, wo will es hin und wie kann ich mit Marketing Automation das unterstützen, dass ich wirklich einen Business Value erziele. Und das hat auf der einen Seite das Thema Effizienz, und Effizienz ist jetzt kein Value, genauso wie Effektivität. Das muss ich halt dann wirklich auch rausfinden und sagen, okay, es ist schon nachweislich, erkennt man, dass das ein Riesen, also in vielen Unternehmen ein ganz großes Problem ist, dass B2B-Marketing und Sales chronisch unterbesetzt sind. Die Aufgaben explodieren. Also ist da ganz entscheidend, einfach auch etwas zu haben, wo das die Mannschaft mit der gleichen Stärke oder sogar weniger auch eben einen besseren Output erzielen kann und eben zum Beispiel auf das veränderte Informations- und Kaufverhalten auch reagieren kann. Und da hilft eben auch Marketing-Automation. Genauso hinzu ist saubere Prozesse, die dann dazu ja auch dienen, dass ich aber auch viel schneller werde, dass ich Kunden eben dort erreiche, wo sie sich auch befinden, dadurch eben genau dieses Wozu auch erreiche. Ja, und das sind einfach wichtige Dinge, die man auf den Punkt bringen muss. Und dann das Wie, ja, darüber wollen wir auch noch kurz hier sprechen, ist, das macht es dann auch aus, ja, dann zu auch nicht irgendwie jetzt in Fantasie zu erzählen, wie einfach es ist, sondern wirklich auch mal konkret aus der Praxis zu erzählen, was es da für Herausforderungen gibt, aber wie ich die aber auch lösen kann. Ja, da haben wir dann speziell auch eine 6-Stufen-Methodik entwickelt, aber dazu kommen wir auch noch, denke ich, ganz kurz in den Podcast. Aber dann komme ich eben zu dem Thema Wie. Ja, so dass ich das transportieren kann. Okay, wie kann ich das Ziel erreichen?
Finde ich, da war jetzt schon wahnsinnig viel drin. Also den ersten Punkt, ich glaube wirklich auch dieses Thema Business Value erzeugen und halt eben auch aufzeigen. So, das ist die Grundlage. Dann hast du gerade was mit reingebracht, was ich habe das Thema Personal oder sag ich mal Unterbesetzung von Teams. Ich habe die Tage von der Ruhr-Uni eine ganz, ganz frische Studie in die Finger bekommen, hat der Jan Wieseke mir zugeschickt. Mega spannend. Ich glaube, sie haben sie noch gar nicht veröffentlicht. Da ging es um den Fachkräftemangel im Vertrieb und der ist unfassbar groß. Und das heißt, wir könnten das ja quasi umdrehen, wenn du nicht in der Lage bist, Effizienzsteigerungen zu erzielen, Effektivitätssteigerungen durch Automation, dann wirst du im Wettbewerb nicht mehr bestehen können, weil du es nicht wie früher durch mehr Personal auffangen kannst. Kann man das so drastisch auch schon formulieren?
Ja, das kann man, ja, weil im B2B-Marketing ist es schwierig, sehr gute Leute auch zu finden und auch, dass sie auch dauerhaft bleiben. Ja, also das ist sicherlich auch noch ein Aspekt, genauso wie im B2B-Sales. Und das ist eine große Herausforderung. Und es ist eigentlich eben nicht die Frage, ob, sondern es geht schon eigentlich gar nicht mehr anders. Ja, wenn ich Kunden gewinnen will und Kunden langfristig binden möchte und dabei wirklich auch einen entsprechenden ROI erzielen will, dann geht es nur durch eine Investition, durch eben auch CRM mit Marketing Automation, vielleicht auch im Verbund mit E-Commerce.
Ja, super Punkte. Und du hast gerade auch schon wieder diese berühmt-berüchtigte Schnittstelle Marketing und Sales mit reingebracht. Und du hast jetzt auch vorhin gesagt, ja, es ist, wird dann irgendwie als entweder als Marketingprojekt oder als Softwareprojekt betrachtet. Wer hat denn jetzt den Hut dafür auf? Also liegt das im Marketing? Liegt das im Vertrieb, liegt es in der IT oder soll vielleicht der Datenschutzbeauftragte sich als erstes um Marketing-Automation-Projekte kümmern? Sag mal was.
Ja, also ich glaube, die Frage kann man schon mal gut beantworten, dass man damit beginnt, dass jetzt vielleicht nicht der Datenschutzbeauftragte den Hut aufhat für dieses Projekt. Ja, es ist extrem wichtig, ja, dass der mit einbezogen wird und das schon sehr früh, ja, weil es ist schon so dieser Aspekt, nicht alles, was technisch möglich ist, ist rechtlich erlaubt, ja, und da ist auch Datenschutz jetzt kein Showstopper, im Gegenteil, ja, also es ist schon so, dass wenn du die Prozesse sauber definierst und auch transparent kommunizierst, dass du dann von Anfang an auch eine ganz andere Vertrauensbildungsmaßnahme auch erzielst, damit du dann viel schneller und besser noch eine bessere Qualität auch an Leads generieren kannst. So, und ganz wichtig ist, ja, es ist eben kein Marketingprojekt. Es ist sowieso eigentlich kein Projekt, sondern es ist ein Prozess. Ja, es ist nochmal eine andere Diskussion, aber es ist, hier geht's doch im Kern dann darum, wenn ich sage, wenn ich jetzt Marketing-Automation einsetze für zum Beispiel Lead-Management, ja, ich meine, auch das geht schon los zu definieren, was ist überhaupt Marketing-Automation, und denke, das weißt du ja auch aus deinen Projekten, das ist schon so mittlerweile eigentlich jetzt eben nicht nur für das Lead-Management, sondern mit Marketing-Automation kannst du die 360-Grad-Kommunikation abbilden. Ja, es kann im Technologie-Stack das führende System sein für die Kommunikation, ja, also für die personalisierte Kommunikation. So, aber wenn ich es jetzt einsetze, zum Beispiel für den Einsatzbereich Lead-Management, also wo ich dann Leads generiere, diese Leads weiterentwickle, mit Lead-Nurturing sie bewerte über Lead-Scoring, dann, wenn sie einen gewissen Reifengrad habe, übergebe an den Vertrieb. So, dann ist das eben ein Marketing- und Vertriebsthema. Und es wird nur funktionieren, wenn ich das gemeinschaftlich mache. Weil dann geht es wirklich darum, auch das zu definieren, welche Personas oder Zielgruppe würde ich eben ansprechen. Wie sind meine Prozesse? Wann ist ein Übergabepunkt? Welche Informationen brauche ich überhaupt? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und idealerweise habe ich auch noch jemand von Service dabei und von IT, ja, dass ich da die verschiedenen Stakeholders an einen Tisch bringe. Das ist ganz, ganz wichtig für den Erfolg. Ja, ist kein reines Marketing-Thema, auch kein reines Sales-Thema, sondern das ist wirklich ein Team-Thema. Und da sprechen wir gerne ja dann auch von, macht daraus ein Kundengewinnungsteam und ein Kundenbegeisterungsteam, ja, oder Growth-Team, wie auch immer man das nennt. Aber es ist wirklich gemeinschaftlich ein gemeinsames Thema.
Ja, und du hast jetzt auch das Thema, also beim Thema Datenschutz hast du gesagt, Datenschutz frühzeitig mit einbinden, aber sollte nicht die Entscheidung treffen. Wir sind in Deutschland, ihr seid ein deutsches Tool und wenn ich das auch richtig verstehe, dann ist ja bei euch auch einer der Hauptdifferenzierungspunkte einfach das Thema auch Datenschutz. So, das ist bei Evalanche etwas, was höher gehangen wird, beziehungsweise mit einer deutscheren Perspektive halt eben betrachtet wird, als bei, sag ich mal, den großen US-Anbietern, die man sonst auf dem Markt kennt. Inwieweit merkst du, dass es bei der Entscheidung für ein Tool oder überhaupt diesen Prozess zu starten, bei den Unternehmen da auch eine starke Barriere beim Thema Datenschutz gibt? Einfach Angst davor, was falsch zu machen.
Genau, also man, das ist, also wir sind da auf der einen Seite ja, also ein deutsches Unternehmen, ja, was die Daten auch in Deutschland hostet und zusätzlich sind wir auch noch 27001 zertifiziert. Also haben wirklich ein, neben dem Datenschutzmanagementsystem ja auch noch ein Informationsmanagementsystem. Also nach einer internationalen DIN-Norm, ja, sind wir hier entsprechend auch auditiert und zertifiziert. Also das Thema Schutz der Daten und Sicherheit der Daten ist ein hochrelevantes Thema, ein wichtiger Teil unserer IT-Strategie. So, und was haben wir denn in der Praxis schon oft genug erlebt, ja, dass da jetzt Marketing und Vertrieb und IT auch das Thema mal getrieben hat, zum Beispiel Marketing Automation einzuführen, dann hat man schon sich entschieden, Kampagnen gebaut und wollte aufs Knöpfchen drücken und loslegen, dann ist man auch noch auf die Idee gekommen, vielleicht sollte der Datenschutz auch nochmal drüber schauen und auf einmal stellt die Juristen fest oder Datenschützer, ey, so wie das ihr das alles konzipiert und gebaut habt, das wird so nicht funktionieren und das ist natürlich schlecht. Ja, habe ich schon viel Zeit investiert und Geld und dann kann ich nicht an den Start gehen, weil ich dann da gewisse Dinge nicht mit berücksichtigt habe. Also darum ist es echt wichtig, von Anfang an das mit einzubeziehen. Und dann macht ihr ja genauso und das machen wir auch, dass wir jetzt so wir haben schon sehr viel Informationen vorbereitet. Also wenn man das ja wirklich jetzt auch so sieht, okay, welche Leute, da haben wir in gewisser, hat man ja einen Erfahrungsschatz, okay, welche Themen sind denn relevant, um eine Entscheidung zu treffen für eine professionelle Marketing-Automation-Einführung? Da gehört einfach, wie gesagt, das rechtliche Aspekt mit dazu. Ja, und dann haben wir die Informationen gleich schon entsprechend aufbereitet, ja, damit ich das einem Datenschützer geben kann, damit der sofort prüfen kann, wie sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie wird mit dem Thema personenbezogenen Daten umgegangen in der Verarbeitung und auch in was das Tracking betrifft. Und dann kann man das extrem beschleunigen, wenn man das gleich sehr transparent damit umgeht. Und in der Praxis erleben wir dann auch, dass darüber sogar bessere Leads generiert werden, ja, weil allein nur der Aspekt, okay, ich generiere jetzt mal zum Beispiel ein Lead und dann wird dieser Lead bestätigt über Doppelt Opt-in, ist es ja schon Qualifizierungsprozess. Dann kann aus einem Lead, schlussendlich wird, so definieren wir es jetzt, wird ein Marketing Accepted Lead. Ja, durch die Double-Opt-In-Bestätigung. Und das ist dann ja nur ein Aspekt von vielen in dem gesamten Kontext. Deshalb ist es wirklich wichtig, das von Anfang an sehr ernst zu nehmen. Da haben wir ja auch schon mal ein bisschen gelacht darüber, gibt ihr die Persona-Modell, ja, und dann haben wir ja auch mal aus Spaß entwickelt, den Datenschutz ernst. Ja, weil der Datenschutz ernst nimmt, den Datenschutz halt einfach ernst. Ja, und den sollte ich halt mit berücksichtigen in der Kommunikation.
Also ich glaube, finde, die Persona kann keinen anderen Namen haben als ernst.
Ja. Schon so, oder? Ja.
So, du hast vorhin den Sechs-Schritte-Plan so bei der für die Implementierung auch mit mal angeteasert. Sind wir da jetzt gerade schon mittendrin, wenn es darum geht, irgendwie die rechtlichen Aspekte zu klären oder gibt da mal ein bisschen mehr Einblick rein?
Ja, also wie setzen sich die sechs Schritte zusammen? Ja, also der erste Schritt ist, und das sage ich jetzt wirklich aus Überzeugung, jetzt sind wir Softwarehersteller und oft ist es ja so, dass bei Marketing-Automation Unternehmen evaluieren erstmal eine Marketing-Automation-Software, bevor sie sich überhaupt Gedanken gemacht haben über die Strategie. Und in der Strategie ist es speziell jetzt für Marketing-Automation-Projekte, ja, es sind halt wesentlich relevante Dinge erforderlich im Vorfeld, bevor ich erstmal nach einer Software evaluiere. Also was heißt das konkret? Also sowas wie Personas. Ja, wer sind überhaupt meine Personas? Wie sieht vielleicht ein Customer Journey Mapping aus? Also in Form von, welche Touchpoints besuchen die? Welche Fragen haben die? Also idealerweise wird dann pro Kanal, der relevant ist, werden alle Fragen von meinem potenziellen Kunden beantwortet. So, welche Content eignet sich dafür? Welche Fragen haben die? Welche Informationen brauchen die? Und das für verschiedenste dann Phasen entlang der Customer Journey, jetzt für das Lead Management. Und das heißt, es wird alles im Strategieentwicklungsprozess definiert. Also welchen Content brauche ich, für wen brauche ich den Content, welche Personas, was habe ich für Prozesse, Übergabepunkte an den Vertrieb, was habe ich für Kennzahlen, wie will ich das messen, ja, vielleicht das Suchverhalten auch noch mit berücksichtigen, eben was einen Impact auf den Content hat und so weiter. Das ist so ganz klar definiert. Bei uns gibt es ein Canvas-Modell speziell für Strategieentwicklungsprozess für Marketing-Automation-Projekte. Schritt 1. Schritt 2 ist, wir nennen es spielerisch planen. Das heißt, wir haben eigene Campaign-Cards entwickelt. Ja, und was ist beim spielerisch planen da eigentlich so wichtig, ist, das kommt aus dem Gamification. Also ich kann das unabhängig von dem System jetzt schon mal erste vielleicht Lead-Magneten ja mal als Prozesse modellieren. Das kann ich offline wie online machen. Und eben wichtig mit eben schon verschiedensten Stakeholdern, ja, aus Marketing, Vertrieb und IT und Service, beispielsweise dort Produktmanagement, sind die Leute dann dabei und spielen halt auch so Karten aus. Ja, und sagen, hey, ich würde das vielleicht so machen, den Ablauf hier oder da warten und die, okay, in der anderen Sicht ist jemand anders spielerisch, kann ich mich besser identifizieren, macht da mehr Spaß. Und so kann ich das erstmal vom System unabhängig alles bauen. So, der dritte Schritt.
Ganz kurz, ja, noch, dieses Kartenspiel, das hast du mir mal irgendwie, das schon länger her mal in die Hand gedrückt und gesagt, probier das mal aus, weil ich kenne das halt eben auch. Du kommst in einen Raum rein, da hängt ein riesen Whiteboard an der Wand und die Leute fangen an, da irgendwelche Verschachtelungen und dann machen wir wenn dann das und machen da riesen Verästelungen rein. Und mit diesem Kartenspiel, du musst dir das wirklich vorstellen, du hast dann halt eben auf jeder Spielkarte, wie du es halt eben sonst vom Skat oder sowas kennst, sind dann halt bestimmte Elemente, die in so einem Marketing-Automation-Workflow relevant sind. Angefangen beim Lead-Magnet, auch irgendwelche Verzweigungen etc. Und dann kannst du das einfach mal legen und dich mal mit mehreren Leuten da hinstellen und sagen so, wie könnten wir diesen Prozess bauen? Und merkst dann irgendwann so, boah, es wird langsam kompliziert, lass uns erstmal wieder reduzieren, lass uns mal leichter an die Startlinie kommen. Und das hilft total. Und also ich finde es einen extrem smarten, sehr schönen Weg, da an das Thema ranzugehen. Also das, schaut euch das auf jeden Fall mal an bei Ivalanche. Also ich finde das einen sehr, sehr interessanten Weg.
Danke. Ja, und das war ein super, super Input, was die Karten eigentlich sind. Ja, weil genau, wir sind die Karten repräsentiert, wer dann eben ein E-Mailing repräsentiert, eine Landingpage, ein Formular, wie lange soll es warten, wird es jetzt bewertet mit so und so vielen Punkten, also Scoring und so weiter. Und da kann ich das eben sehr losgelöst und sehr locker, eben vom System unabhängig, das alles sehr schön modellieren. So, und dann kommt der Part, wo ich sage, okay, das hat man sich jetzt geeinigt, dann geht es ja darum, also um Prozesse. Also wenn es dann darum geht, die Prozesse, die man zum Beispiel mit den Karten visualisiert hat, das will ich jetzt spezifizieren, dann ist es im Endeffekt so, wie wenn ich einen Bauplan visualisiere. Und das sollte man zum Beispiel auf Basis von einer Business Process Management Notation machen. Also was ist das? Das ist im Endeffekt eine definierte Sprache, wie ich Prozesse modelliere. Und wenn ich das mache, dann sehe ich halt sehr schön den Ablauf von der Kampagne und das hilft dann auch, vielleicht gleich zu spezifizieren, was brauche ich denn technisch? Also welche Funktionen der Marketing Automation Software brauche ich denn? Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein E-Mailing habe, dann ist halt wichtig zu definieren, okay, da brauche ich vielleicht eine HTML-Version, eine Web-Version und eine Text-Version. Und dann kann ich das gleich mitspezifizieren. Dann ist es auch wie eine Dokumentation. Und so kann ich dann eben auch sehr gut abschätzen, okay, was ist denn eigentlich alles notwendig, also auch von der Zeitplanung her, welche Ressourcen brauche ich, wie lang dauert das ganze Projekt? Und welche Skills sind auch notwendig, um das jetzt in die Marketing Automation zu übertragen? Und es ist, wie gesagt, ein schöner Bauplan und es ist auch zugleich eine Dokumentation. Ja, und das hilft dann auch, dass ich andere Leute, wenn die jetzt vielleicht nicht in dem Team mit dabei sind, halt sehr schön abholen kann. Und auch nochmal zeigen kann, hier, das repräsentiert die Kampagne, aber ich kann es auch noch visualisieren und sagen, so, okay, das ist jetzt, boah, jetzt habe ich, sehe ich hier Prozesse und irgendwie Funktionen und damit kann ich wirklich was anfangen, aber ich kann im Ganzen ja auch noch ein Bild geben, mit dem ich mal zeige, also visuell vom Design her, wie sehen denn die Mailings aus? Wie sehen denn auch die Landingpages aus? Und dann kriegt das Ganze nochmal ein sehr gutes Gesicht, dass ich das einfach sehr gut transportieren und verstehen kann. Das ist so die dritte Phase. Und wo es dann im Endeffekt darum geht, ja, dann bringe ich es jetzt an den Start. Und nach dem Start geht es ja auch dann um das ganze Thema Monitoring, dass ich gewisse Erfolgsparameter ja definiere und auf Basis dieser Erfolgsparameter schlussendlich meine Kampagne weiterentwickle und optimiere und dann eben kontinuierlich schlussendlich auch schaue, dass ich die Kampagne weiterentwickle, genauso wie ich dann im Endeffekt einfach dann auch noch andere Projekte, ja, also wie zum Beispiel jetzt kommt eine Messe, die will ich automatisieren oder jetzt andere Kommunikationsabläufe auch im Kontext zum Beispiel E-Commerce dann automatisieren kann. Also darum ist es eben kein Projekt, sondern ein Prozess. Und das sind, wie gesagt, all diese 6 Schritte, also Strategie entwickeln, dann spielerisch planen, dann einen Bauplan zeichnen, visualisieren, ja, in Form von einem Business Process Management Notation, es ins System übertragen, es dann monitoren und dann kontinuierlich weiterentwickeln. Und das haben wir, wie gesagt, identifiziert, dass das mit die größte Herausforderung ist bei Unternehmen, dass wenn sie all das eben nicht machen, es waren lauter so Dinge, die sie hindern, dass sie erfolgreich an den Start gehen. Und das sind einfach die Schritte, die dafür notwendig sind, damit ich eine Kampagne, eine Marketing-Automation-Kampagne schnell und einer guten Qualität an den Start bringe und dann auch das Optimum rausholen kann.
Ja, finde ich total gut nachvollziehbar. Vor allen Dingen, weil auch dieser Strategieteil wird halt eben gerne geskippt oder mal eben so nebenbei gemacht. Aber er ist halt eben essentiell, um auch überhaupt die richtige Toolauswahl treffen zu können, um halt eben auch zu gucken, was brauchen wir an Content. Also wenn die Basis nicht stimmt und auch eine gewisse Set-and-Forget-Mentalität, also so dieses so, jetzt haben wir die Automation aufgesetzt, jetzt kümmern wir uns das nächste Projekt. Nee, es ist halt eben ein Prozess. Und wenn du nicht in das Monitoring reingehst, nicht kontinuierlich weiterentwickelst, dann holst du nicht ansatzweise das raus, was da drin ist. So, und du hattest ja gerade auch schon gesagt, so, dann muss ich halt eben gucken, ne, wie sind die Ergebnisse, wie kann ich das dann weiterentwickeln. Was sind so Kennzahlen, Kennziffern, KPIs, wie auch immer, auf die du schaust, wenn du halt eben sagst, so, jetzt will ich mal gucken, was hat es gebracht und wie können wir es jetzt besser machen?
Also darum ist ja auch diese Strategieentwicklung so wichtig, dass ich mir im Vorfeld darüber Gedanken mache. Ja, was will ich denn überhaupt messen? Und da ist ja auch oft weniger mehr, ja. Und darum ist aber auch wiederum so wichtig, dass zum Beispiel Sales mit dabei ist, weil es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt gleich, also den Gesamtkundenwert halt mit berücksichtige, ja, also der dann gewonnen werden soll. Also, was meine ich damit? Ist, wenn ich jetzt ein Re-Engineering mache, also wenn ich jetzt schaue und sage, okay, welche Kunden haben wir denn? Und hier auch herausfinden kann, über welche Quellen gewinne ich denn diese Kunden? Dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, das ist eine wichtige Kennzahl, ist eben zu wissen, welche Kunden habe ich, was haben sie für eine, sagen wir mal, einen gewissen Customer Lifetime und was haben Sie für einen gewissen Customer Lifetime Value? Und dann kann ich eben hergehen und sagen, okay, über welche Quellen gewinne ich diese Kunden und kann da auch dahin mein Online-Marketing auch ausrichten. So. Und dann schaue ich halt auch, okay, wie eben, da muss man unterscheiden jetzt zwischen, sagen wir mal, Sales Funnel, also alles, was mit Lead Management zu tun hat und Pipeline Management. Und darum ist es halt eben auch wichtig, den Vertrieb damit reinzubringen. Weil der Vertrieb schaut dann, okay, wie viele Verkaufschancen habe ich denn über den Beitrag von Marketing gewonnen? Und Sales kann dann schauen, okay, wie viel eben Leads habe ich denn gewonnen, die zu Verkaufschancen gewonnen oder die zu Verkaufschancen geworden sind. Und dann schaue ich natürlich auch noch idealerweise, was ist denn aus den Verkaufschancen geworden, also wie viele Deals habe ich gemacht. Und das sind eigentlich die wichtigsten, also mit Parameter sind natürlich die Anzahl der gewonnenen Kunden. Dann der Wert des Kunden, also die Win-Rate, also wie viel der Verkaufschancen schaffe ich, also wie viel Verkaufschancen oder wie viel Prozent von diesen Verkaufschancen werden Kunden, das ist ein wichtiger Punkt. Und der Sales-Cycle, also wie lange braucht es, bis sie eine Entscheidung für finden und auch die Deal-Size, also was den Wert ja wieder ausmacht. Ja? Und das sind dann jetzt mehr so auch mit Sales-Kennzahlen, weniger jetzt Marketing-Kennzahlen. Ja? Aber du hast mich gefragt, was ist aus meiner Sicht die wichtigsten? Da würde ich sagen, das sind jetzt mal wichtige. Natürlich gibt es noch viele andere, die jetzt auch nicht unwichtig sind.
Ja, tatsächlich. Also ich bin die auch gerade gedanklich so durchgegangen. Keiner von denen steht in den typischen Marketing-Dashboards drin. Fälschlicherweise aus meiner Sicht auch, weil ich halte es nämlich auch, wenn ich auf diese Kennzahlen schaue, da sind wirklich KPIs mit dabei. Also was wie so eine Win-Rate habe ich ins System reingeholt und ist nachher zu Kunde geworden. Das, ich meine, dafür machen wir den ganzen Spaß ja auch. Das ist ja nicht kein Unternehmen will Leads generieren. Die wollen alle Kunden gewinnen, aber das das ist halt ein Vehikel dafür. So, und deswegen auch, denkt bei den Kennzahlen vom Vertrieb aus rückwärts, fragt, was der Vertrieb braucht, wo schaut ein Head of Sales, wo schauen die drauf und guckt, dass deren Dashboards alle grün sind. Dann läuft es nämlich gut fürs Unternehmen und dann ist das, was ihr vorne gemacht habt, genau auf dem richtigen Weg.
Genau, und dann kann Marketing eben auch noch den Weg dann gehen und sagen, okay, jetzt schauen wir nochmal hin, was Conversion Rate Optimierung betrifft. Ja, wo können wir da noch Prozentpunkte dann rausholen und was gibt es denn vielleicht auch noch andere Dinge, die wir berücksichtigen müssen, um schlussendlich, dass wir noch optimierter unsere Demand Chain aufbauen können. Ja.
So, du hast vorhin ganz wichtig und richtig gesagt, startet nicht mit der Software. Also das Thema Strategie zuerst, das Thema Prozess zuerst etc. Und dann kommt irgendwann erst das Tool. Wenn ich in der Tool-Auswahl bin, ich weiß, du bist da jetzt nicht zu 100% objektiv, wenn es dann darum geht vielleicht, aber jetzt mal, wir betrachten es trotzdem mal Tool-agnostisch. Worauf muss ich achten? Es gibt ja die Best-of-Breed-Lösung, dass ich mir einfach aus mehreren Systemen, weil Marketing-Automation-Tool funktioniert hier nicht isoliert, das muss ja an CRM zum Beispiel angedockt sein, sonst macht das Ganze irgendwie wenig Sinn. Muss auch zum Teil an ERP angeknüpft sein, es muss mit der Webseite zusammenspielen. Also Best-of-Breed, ich habe verschiedene Anbieter, die ich dann zusammenstöpsle. Oder eine All-in-One-Lösung, wo ich eine große Suite habe. So, wie funktioniert der Evaluierungsprozess, dass ich herausfinden kann, was ist eigentlich die richtige Lösung für mich? Was ist so deine Empfehlung dazu?
Also da ja auch wiederum zeigt die Relevanz des Strategieentwicklungsprozesses, ja, weil das ist da auch mit ein wichtiger Punkt, das schon zu berücksichtigen. Also schon mal die Frage ja grundsätzlich zu stellen, welche IT-Strategie ist denn für uns grundsätzlich die beliebtere oder die gewünschte? Ja, weil am Ende des Tages, wenn es dann darum geht, ja, wenn ich weiß, also ich kenne meine Probleme, ich weiß, wie ich sie lösen kann. Also wenn ich dann weiß, okay, Marketing Automation ist dafür eine Lösung, dann geht es ja dann darum zu sagen, okay, Marketing Automation, das sind die Komponenten und an die es ausmacht und da gehört nun mal dann Software dann wiederum dann doch dazu und das ist ein ganz wichtiger dann auch Aspekt, dann geht es um eine Software-Einführung. So, und dann gibt es im Marketing eigentlich vier Einsatzbereiche. Also ich kann mir entweder Gedanken machen, baue ich was Eigenes oder mache ich pro Kanal eine eigene Lösung oder schaue ich nach einer Suite versus Best-of-Breed-Lösung. Und meistens läuft es im Marketing- und Sales-Umfeld auf die Entscheidung raus, Suite versus Best-of-Breed. Also Suite nehme ich dann wirklich von einem Anbieter den Technologie-Stack oder nehme ich aus verschiedenen spezialisierten Systemen, die in ihrer Klasse mitführend sind und setzt die dann zusammen zu einer Plattform. Und das sind eigentlich die zwei favorisierten Strategien. Und gibt es für beides, ja, Pro und Kontras. Ja, wann macht eine Suite mehr Sinn und wann macht Best of Breed mehr Sinn? Und jetzt wird von Tischl Gartner schon mit, also zumindest in Amerika, auch identifiziert und immer mehr auch im deutschsprachigen Raum auch erkannt, dass die sogenannten Performance Champions ihrer Branche setzen meistens auf Best of Breed, eine Zusammensetzung, ja, aus den verschiedensten eben Systemen. Aber auch wiederum muss man das dann genau anschauen, wann macht wie wo was Sinn. Ja, wenn jemand jetzt von der grünen Wiese startet ganz am Anfang und will jetzt gleich die Website und Shop und Marketing Automation, CRM, alles aus einer Hand, ja, dann macht es vielleicht Sinn, wirklich auch gleich mit einer Suite zu starten. Genauso wie jetzt vielleicht mit ganz, ganz großen Unternehmen, die das weltweit alles auch pflegen müssen, ausrollen müssen und einen gewissen Standard brauchen, macht es dann auch sicherlich Sinn, auf eine Suite zu setzen. Aber dazwischen gibt es ja noch ganz viele andere Unternehmen. Das muss man wirklich einfach da sauber evaluieren. Und das ist eben genau ein wichtiger Punkt, eben evaluieren, ja, und nicht hergehen und sagen, boah, ich habe jetzt gehört, einen geilen Brand gesehen, super Show, hat mich überzeugt, komm, gleich die Software nehme ich. Und vielen ist dann gar nicht bewusst, was das für einen Impact dann hat auf die gesamte digitale Strategie.
Ja, du hast gesagt, so das Thema IT-Strategie, Software-Strategie, wie wollen wir da eigentlich vorgehen? Und wir sehen das halt eben auch. Wenn du gewisse Systeme hast, die etabliert sind, also so ein ERP rufst du nicht mal einfach aus einer Organisation raus und sagst, hier, ich habe hier eine All-in-One-Lösung. Das macht so viel Schmerz. Du hast ein CRM, was irgendwie schon komplett etabliert ist. Sales arbeitet mega gut damit. Du bist aber irgendwie von dem Anbieter mit der Marketing-Automation-Lösung nicht zufrieden. Ja, dann dock eine neue Lösung an das CRM an, um auch, sag ich mal, die Wechselschmerzen im Unternehmen geringer zu halten, weil du lähmst ja sonst eine komplette Organisation dann auch mal für eine gewisse Zeit. Also da tatsächlich sich diese Frage zu stellen, nicht wer macht den geilsten Sales-Pitch, sondern was passt eigentlich am besten zu meinen Herausforderungen und Anforderungen auch. Und ich glaube, dieses Thema fundamentale IT-Strategie, ja, da ist auch noch oft Luft nach oben.
Und du weißt es ja selbst, dass teilweise ja bei Suite-Anbietern sind es ja auch unterschiedliche Systeme, die gekauft worden sind, mit verschiedenen auch Technologienständen teilweise und die auch dann integriert noch werden müssen. Genauso ist es dann bei Best of Breed ja auch, dass jetzt die Thema Schnittstellen eigentlich nicht mehr der Showstopper sind. Da gibt schon so tolle Systeme und jetzt genug, also APIs bis hin zu eben auch Middleware, sogenannte Integration Platform, also Service-Lösungen, die die Systeme sehr schön miteinander integrieren. Also das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Grund, warum man Bedenken haben sollte.
Ja, man muss ja nur wissen, wo man hin will und dann wird es dafür auch Lösungen geben. Also das sehen wir auch, dass wir zunehmend halt bei Kunden da auch eher Systeme zusammenstöpseln mit Middleware oder mit direkten APIs, die auch zum Teil vorhanden sind. Und es gibt wenige Cases, wo wir merken, es geht nicht mehr. Also insofern bin ich da auch, ja, lieber das Projekt kleiner machen und lieber schneller an die Startlinie kommen. Lass uns mal über Kohle reden. Macht man ja so ungern in Deutschland. Deswegen, was kostet Marketing Automation?
Also es ist eine super Frage, ja, weil das muss ich am Sales ja auch beantworten können. Und zwar, was kostet es und wie lange dauert es? Ja, und jetzt könnte man mit der Antwort antworten, die ja Anwälte schlussendlich geprägt haben. Es kommt darauf an. Und auch da ist es ja so, ja, man muss jetzt immer den Zeitraum einfach auch betrachten, wenn ich das auf 3 bis 5 Jahre betrachte, wirklich mit Softwareinvestitionen und auch Service, ja, dann ist es in diesem Zeitraum schon 5- bis 6-stellig, ja, und aber auch das wiederum, ja, dass wenn ich dann hergehe und sage, welchen Nutzen bringt es denn, ja, also wenn ich, wir haben ja vorhin auch darüber geredet, es fehlt dann auch an Sales und auch an Marketing. Ja, dann ist, lass mal jetzt wirklich jemand, der ein B2B-Sales ist, bei einem beratungsaufwendiges Produkt, da bist du ja schnell bei 80, 90 und über 100.000 Euro und mehr, was ein guter Seller kostet. Ja, das ist dann die Investition, die das dann spart und dann noch viel mehr Output auch noch bringt. Ja, und im Marketing ist es dann auch vergleichbar. Also mit sowas muss man schon rechnen. Ein großer Vorteil ist, wie gesagt, wenn ich es dann auch schaffe, das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir dem wollen, jetzt diesen Weg gehen, weil die Frage immer wieder auch zurecht kommt. Und das ist ja oft auch etwas, was man in vielen Studien ja auch lesen kann, dass dann vielen Unternehmen das nicht wirklich beantwortet wird. Wie lange dauert es und was kostet es? Welchen ROI kann ich erzielen? Und aus dem Grund haben wir jetzt sogenannte, wir nennen es Campaign Sets entwickelt. Wir haben uns eine Vielzahl von Kampagnen angeschaut, wie sie in der Praxis eingesetzt werden, wie zum Beispiel zum Thema Messe oder auch zum Thema Lead Nurturing, Lead Management. Und haben da jetzt komplett fertige Kampagnen, also wie Blaupausen, entwickelt. Und sagen, okay, wenn das genau sich hier wie so ein Framework, ja, und das können wir dann auch ausrollen sehr schnell. Und können dann hergehen und sagen, und mit einer kompletten Leitfaden und sagen, okay, wenn du dich an diesen, sagen wir mal, Rahmen hältst, ja, dann können wir dir genau sagen, wie lange das dauert und wie viel das kostet. Und das ist dann schon was, genau wie du auch schon noch gesagt hast, das ist, wenn du oft in Unternehmen dann mit denen sprichst, dann brauchen die dann teilweise ein halbes Jahr bis Jahr, bis sie mit sich selber beschäftigt sind, um gewisse Datensilos erstmal oder irgendwelche Prozesse zu definieren. Okay, dann nehme ich halt mal gewisse Best Practices und roll die international schon mal aus. Ja, dann habe ich lieber, schlussendlich habe ich dann in 15 Tochtergesellschaften schon 15 Kampagnen für die Messen am Start. Ja, also bevor ich jetzt 2 Jahre lang mich damit beschäftige, wie es die Prozesse sauber laufen, ist natürlich wichtig, das kann ich auch parallel auch machen. Also wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, da bin ich halt schon, sagen wir mal, 5- bis 6-stellig in 3 bis 5 Jahren, wenn ich das alles so auch da betrachte. Ich kann aber, wie gesagt, das extrem beschleunigen, wie ich an den Start gehe, auch mit dem kleinen Anfangen. Und da kann eben sowas dann so schon eben so ein Best Practice nehmen, wie so eine Blaupause, mich daran orientiere und dann damit losstarte, ja.
Finde ich als Herangehensweise sehr transparent und auch sehr, sehr cool, weil also erstmal Zeithorizont 3 bis 5 Jahre, also du brauchst eine gewisse Zeit, um den ROI zu sehen, weil die Anfangsinvestitionen sowohl was toolseitig angeht, was Dienstleister gegebenenfalls angeht, wenn du das machst, aber vor allem halt eben auch die Zeit, die du selber reinstecken musst. Das ist Anschubfinanzierung, aber es ist eine sehr, sehr gute Investition, die dann im Laufe der Zeit einfach Vertriebsmitarbeitende sind eine teure Ressource, beziehungsweise also eine kostenintensive, teuer ist ja wertend, kostenintensive Ressource, die du dadurch entlasten kannst, beziehungsweise besser einsetzen kannst. So, das heißt, du siehst den ROI da drauf, brauchst aber die 3 Jahre. Vielleicht auch, wir sehen auch Cases, wo es kürzer geht, je nachdem, wie groß so ein Projekt auch ist, aber über 3 bis 5 Jahre mit 5- bis 6-stellig zu investieren, einfach mal so als grobe Vorstellung, das finde ich extrem realistisch. Also Marketing Automation für 100 Euro im Monat, das wird nichts.
Nee, das wird nichts, und wenn du dann auch noch E-Commerce ja auch noch, ja, was was immer mehr B2B-Unternehmen ja auch ja nutzen und sagen es allein schon, wie gesagt, auch in der Lead-Generierung sagen, okay, wenn es für eine bestimmte Produkte oder für eine gewisse Kategorie, dann versuche ich das gleich über den Shop zu vermitteln, dass darüber gekauft wird. Ja, genauso jetzt, wenn ich dann schon Bestandskunden habe in der Kommunikation, dann kann ich halt schon ganz viel Umsatz darüber erzielen, über die Kommunikation. Also jetzt mal rein über die E-Mail-Kommunikation, die ich gewiss automatisiere, gibt es ja verschiedene Methodiken, auch wie das sagen wir jetzt Frequency, Monetary und Recency, das ist ein RFM-Modell, wo ich jetzt sehr viel automatisiert schon schön abbilden kann, was einen sehr hohen ROI einfach auch hat. Ja, und das muss man sich, wie gesagt, immer auch anschauen, das ist halt auch ganz wichtig, aber das zeigt es durch die Bank, ja, dass wenn jetzt das an den Start gebracht wurde und auch kontinuierlich daran gearbeitet wird, auch mit den entsprechenden auch wirklich dann Dienstleistern im Verbund, ja, dass das unterm Strich wesentlich mehr bringt, ja, als wie die Investition selbst, ja. Also wie die Kosten selbst, so muss man sagen.
Ja, definitiv. Also genau, vom ROI aus betrachtet, dann auch wieder rückwärts schauen, was hat es mich dann tatsächlich gekostet? Was würde mich ein Vertriebsmitarbeitender mehr im Jahr kosten? Wenn man das einfach mal auch gegenüberstellt, dann ist eine fünfstellige Investitionssumme gar nicht mehr so hoch. Du hast gerade auch das Thema E-Mail-Marketing nochmal angesprochen, weil das würde ich jetzt gerade noch einmal kurz anschneiden. Marketing Automation ist so, ich nehme es manchmal auch auf Vorträgen oder wie es auch irgendwie auf LinkedIn dargestellt wird, war als so E-Mail-Marketing einfach mal auf Automation gestellt und Vollgas raus. Also so ein bisschen E-Mail on Steroids. Wie schaust du auf das Thema? Ist E-Mail-Marketing der zentrale Baustein bei Marketing Automation? Gibt es da mehr drumherum? Wie sollte ich mich dem Thema nähern?
Also Marketing Automation in der Definition ist ja so, dass es ja sehr profilorientierte Kommunikation ja ist. Ja, also eine profilzentrische, so abhängig von expliziten Merkmalen, also gewissen Stammdaten, die ich habe, und Interessenmerkmalen bis hin zu Verhaltensmerkmalen. Also hochgradig personalisiert und relevant. Das ist Marketing-Automation und nicht automatisiert Outreach zu machen. Ja, wo ich das einfach nur nach dem Gießkannenprinzip rausballer und so nach dem Prinzip, ja, wenn ich jetzt das noch erhöhe, ja, irgendwo eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird dabei sein, dass es dann da bestellt wird. Ja, also das ist es eben nicht. Und das Schöne ist an der Marketing-Automation ist, dass ich ja damit E-Mail-Marketing ja auch abbilden kann. Also ich kann ja mit einer Marketing-Automation, also mit den Tools, eine 360-Grad-Kommunikation abbilden. Also wo ich schon über den gesamten die Customer Journey begleite, aber auch ab dem Zeitpunkt, wo er Kunde wird, also Cross- und Upselling bis hin zu ganzen Loyalty-Programmen. Und das macht es dann nochmal ein ganz anderes Framing und eine ganz andere strategische Relevanz, über die wir hier sprechen. Und es hat nichts damit zu tun, wie gesagt, Gießkannenprinzip, baller ich da alles Mögliche raus. Das hat nichts mit einer wirklichen, sagen wir mal, strategischen Marketing-Automation zu tun.
Marketing-Automation ist mehr als automatisiertes Versenden von E-Mails, sondern Marketing Automation ist etwas für Unternehmen, die den ROI sehen wollen. So würde ich jetzt mal meine Zusammenfassung aus dem Podcast mit Martin Philipp von Evalanche starten. So, wir haben einen wilden Ritt durch die ganze Grundlagenarbeit, bevor ich Marketing Automation einführen kann, bis hin zur Startlinie und darüber hinaus gemacht. Und der entscheidende Punkt ist im Endeffekt, es geht darum, auch wenn ich also ein Projekt einführen will, die Komplexität zu verstehen und den Fokus trotzdem darauf zu legen, was es mir bringt. Denn Marketing Automation kann der ROI-Treiber sein, weil ich eine Kundenzentrierung dadurch erreichen kann. Das heißt, ich kann eine 1-zu-1-Kommunikation ermöglichen. Martin hat es auch schon so schön gesagt, Menschen, wir ticken feel first, think second. Das heißt, wir müssen den Menschen eine personalisierte Kommunikation bieten, um sie von uns zu überzeugen und an uns zu binden. Und das treibt im Endeffekt den ROI dann auch, ja, nach oben, nach vorne. Das Projekt ist kein Marketingprojekt. Es ist auch gar kein Projekt, sondern ein Prozess. Das heißt, Marketing Automation steht zwar Marketing drin und Automation klingt irgendwie nach Software, aber es ist viel, viel mehr. Marketing ist involviert, natürlich. Sales, also der Vertrieb, ist genauso mit involviert oder vielleicht sogar noch mehr. Die IT ist mit involviert und auch der Datenschutz. So, auch wenn ihr keinen Bock drauf habt, bindet den Datenschutz so früh wie möglich ein, denn wenn ihr ihn später einbindet, kann er zum Showstopper werden und das ist völlig unnötig, weil man kann alles, was irgendwie auch wirklich Marketing Spaß macht, kriegt man auch datenschutzkonform hin. Je früher man die Leute mit einbezieht, umso besser. Es ist auch nicht die Frage unbedingt irgendwie, welchen Anbieter findet ihr total cool, sondern schaut, dass das Tool, was ihr für die Marketing Automation verwendet, zu eurer IT-Infrastruktur passt und dann entsprechend ist auch nicht die Kriegsfrage, kriegsentscheidende Frage, muss ich eine Best-of-Breed-Lösung nehmen oder mache ich eine All-in-One-Suite? Es muss zu eurer IT-Struktur passen. So, wenn ihr dann an die Startlinie gehen wollt, hat Martin einen wunderbaren 6-Schritte-Plan für euch. Fangt bei der Strategie an, nicht beim Tool. Also legt fest, was wollt ihr eigentlich erreichen? Wer ist eure Zielgruppe? Welche Schmerzen haben die eigentlich auf dem Weg zum Kauf? Welche Fragen müsst ihr beantworten? Und dann entsprechend, welche Inhalte müsst ihr bereitstellen? Also wirklich so diese Basics der Strategie. Und das ist eine Gesamtstrategie, nicht nur eine Marketing-Automation-Strategie. Wenn das steht, dann könnt ihr in den Planungsprozess gehen. Könnt ihr mit schönen Spielkarten wie von Ivalanche das Ganze machen oder stellt euch ans Whiteboard und legt mal den Prozess fest vom, wie kriegt ihr Traffic auf eine Seite, welcher Lead-Magnet bringt euch dann Datensätze ins System rein, wie könntet ihr die dann scoren und halt eben auch an den Kauf heranführen. Also wirklich diesen Prozessplan und dann den Bauplan visualisieren und in diesem Prozess dann auch festlegen, welche Skills brauche ich, welche Ressourcen brauche ich, wie viel Zeit kostet mich das Ganze, um dann wirklich in die Umsetzung zu gehen. Dann steht ihr an der Startlinie, dann übertragt ihr das, was ihr euch ausgedacht habt, in das System, was ihr dafür ausgewählt habt. Startet mit den Kampagnen, monitort die, wertet die aus, mit welchen Kennzahlen, da kommen wir gleich drauf, und entwickelt es dann kontinuierlich weiter. Bei den Kennzahlen fand ich super spannend, hat Martin gesagt, schaut nicht so auf diese Marketing-Kennzahlen, obwohl hat er explizit so nicht gesagt, aber ich habe es mal so interpretiert, sondern geht auf die Vertriebskennzahlen. Wie viel Kunden gewinne ich dadurch? Wie ist das Deal-Volume dahinter? Wie viele Kunden verliere ich auch oder wie viel Prozent der Pitches verliere ich? Was ist eigentlich der Customer Lifetime Value, den ich erreichen kann? Wie viele Leads kommen ins System? Wie viele davon werden zu Verkaufschancen und wie viel daraus werden dann halt eben auch zu Umsatz? Schaut diese Vertriebskennzahlen an, weil dafür macht ihr den ganzen Spaß. Es geht nicht darum, Leads zu generieren. Kein Unternehmen will Leads generieren, die wollen alle Kunden gewinnen. Also geht genau auf diese Kennzahlen und nutzt diese zur Optimierung. Also optimiert nicht vorne und wie die Leads ins System kommen, sondern hinten den Umsatz und von da aus dann rückwärts. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, reden wir auch noch über Geld. Das Ganze kostet Budget, das kostet Ressourcen und das nicht zu knapp, aber es ist es wert. Also Martin hat gesagt, 5- bis 6-stelliger Betrag über so einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren musst du mit einplanen. Wenn du das aber in Relation zu den Investitionen, die du in zum Beispiel in Vertriebspersonal stecken musst, packst, dann ist das Ganze alles im Rahmen, denn wir sehen den ROI da drauf. Du kannst es sehr, sehr gut messen. Und dementsprechend ist Marketing Automation eine Investition, an die du, so habe ich Martin jetzt auch interpretiert, an der du nicht mehr vorbeikommst, denn die Ressource Top-Vertriebler ist zu knapp und sie wird knapper. Das heißt, wenn du im Wettlauf mit dem Wettbewerber mithalten willst, wenn es darum geht, die besten Kunden zu gewinnen, dann kommst du an Steigerungen von Effizienz und Effektivität nicht mehr dran vorbei und das geht nur über Tools, das geht nur über Software und das geht nur über Automation. Das heißt, Marketing Automation ist für dich die beste Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu sein bei transparentem ROI. Klingt eigentlich nach einem No-Brainer, ab heute mehr in das Thema Marketing Automation zu investieren. So, das ist meine Zusammenfassung von dem, was ich alles von dir mitgenommen habe, Martin. Was habe ich vergessen?
Bin echt begeistert von deinen Zusammenfassungen, ja auch schon aus anderen Podcasts. Also wenn jetzt mal irgendwann wieder Herzblatt neu aufgelegt wird und sie brauchen dann eine männliche Susi, ja, dann würde ich dich vorschlagen. Ja. Nee, super. Also gibt's nichts zu ergänzen. Ist mega.
Wunderbar. Und für die Jüngeren unter euch, die noch nie was von Herzblatt gehört haben, wenn ja, hier haben sich gerade zwei alte weiße Männer unterhalten. Ja. So, lieber Martin, mega spannend. Super tolle Einblicke, sehr wertvoll, sehr strukturiert, einfach um Unternehmen halt eben auch zu zeigen, wie man bei dem Thema vorwärts kommen kann, sich nicht in Komplexität zu verlieren, aber es auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wirklich es als strategische Investition auch zu betrachten, an der man eigentlich auch nicht mehr vorbeikommt, wenn man wettbewerbsfähig bleiben will. Wer mehr über Martin wissen möchte, sollte ihm unbedingt auf LinkedIn folgen. Das ist auf vielen Ebenen extrem spannend, das ist fachlich spannend, das ist persönlich spannend. Martin ist, wenn ihr ihn auf einer Konferenz trefft, ein mega guter Gesprächspartner, also einfach anquatschen ist meistens der mit der Ivalanche-Kappe auf oder ansonsten auch ihr macht ja auch einmal im Jahr ein schönes Event bei euch, also da sich sonst mal für anmelden. Ich packe alles, was ich da über euch, über Tool etc. finden kann in die Shownotes, also da nutzt das auf jeden Fall, wenn ihr euch mit dem Thema Marketing Automation beschäftigen wollt, hier das ist ein Quell des Wissens, so viele dazu.
Vielen Dank, und wenn ich die Cap nicht aufhab, dann habe ich dann das T-Shirt zumindest an, wo dann vorne Evolution und hinten Kundenbegeisterer zum Beispiel draufsteht.
Wunderbar, ihr werdet ihn finden. So, lieber Martin, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Podcast abonnieren und mit 5 Sternen bewerten nicht vergessen, weil dann machst du mir A, große Freude und B, du hast die Chance, dass du Woche für Woche weitere spannende Insights bekommst. So, in diesem Sinne sage ich einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank.